Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn die Passage lesen, in der der Predigttext von heute steht, Epheser 4. Wir schließen an den Text von letzter Woche, Epheser 4, ab Vers 7. Ich lese diesen Absatz bis Vers 16. Die Predigt wird sich aber mit einem großen Schwerpunkt auf die Verse 7 bis 10 konzentrieren. Epheser 4, Seite 1228, der Schlachter 2000, ab Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet es anderes, als dass er zuvor auch hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Liebe Gemeinde, wir haben letzte Woche mit dem vierten Kapitel des Briefes von Paulus an die Epheser begonnen und sind in die praktischen Fragen des Epheserbriefes eingestiegen. Grund um die eine Frage, wie Gott als ein Gott zu ehren sei. Paulus legt in den Versen vorher zunächst einmal das Band der Liebe um drei Aufforderungen: Demut, Sanftmut, Langmut. Und er fordert uns auf, als ein Leib Gottes erkannt zu werden, gesehen zu werden, in die Welt zu wirken. Unbestritten ist, dass Christen, wo auch immer sie auftreten, irgendeine Wirkung auf andere Menschen haben. Entweder werden sie gar nicht als Christen wahrgenommen, oder wenn doch, dann spielt ihr Verhalten eine große Rolle. Vergessen wir auch nicht unsere Verkündigungswirkung in den Himmel hinein, wie es hier in Kapitel 3, Vers 10 heißt. Wir wollen das noch einmal lesen. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Das heißt, dass Fürsten und Gewalten im Himmel uns wahrnehmen und dadurch an die Weisheit Gottes erinnert werden und diese erkennen. Das Leben eines Christen ist also immer auch auf die Wirkung nach außen ausgerichtet. Im Abschnitt, den wir heute behandeln, geht es aber hauptsächlich um die Wirkung nach innen. Denn in der Gemeinde und in die Gemeinde hinein hat Christus Gaben verteilt. Und wenn wir dann aus der folgenden Passage den Vers 15 nehmen, dann heißt es dort, in allem soll diese Gemeinde auch in Christus heranwachsen. Hier ist also der Blick nach innen, in die Gemeinde hinein. Nun wollen wir uns den Text, der der heutigen Predigt zugrunde liegt, erarbeiten. Und zunächst einmal möchte ich heute jedem hier in der Gemeinde gratulieren. Ihr habt recht gehört. Ich möchte jedem gratulieren. Denn jeder von uns hat von Christus eine Gabe bekommen, von der alle profitieren können. Wann? Wenn der Christ sie einsetzt. Wenn er sie in der Gemeinde einsetzt. Das heißt, wenn du ein wahrer Christ bist und Christus mit Herz und Verstand als deinen Herrn und Heiland bekennen kannst, dann hast auch du eine Gabe von Christus bekommen. Oder gar mehrere. Wenn sich jemand demütigt und seine Gabe nicht für sich selbst, sondern für andere einsetzt, dann profitieren alle in der Gemeinde. Gaben entdeckt man ja in der Regel zuerst bei sich selbst. Es fällt einem auf, dass man das eine oder das andere recht gut kann. Aber dann ist es wichtig, auch zu verstehen, dass wir diese Gaben auch einsetzen müssen, dass wir sie in der Gemeinde anbringen müssen, sodass andere davon profitieren. Das Schöne ist, dass wenn alle ihre Gaben einsetzen, dann passiert etwas, das wir normalerweise in der Welt nicht kennen, also außerhalb der Gemeinde nicht kennen, was dort auch kaum vorkommt, nämlich Gott wird verherrlicht. Selbstlosigkeit wird nämlich meistens auf Gott bezogen. Man fragt sich doch, was treibt diesen Menschen, dass er nicht zuerst an sich selbst denkt, sondern an andere. Und ich finde, gerade auch auf einer Gemeindefreizeit und auf unserer Gemeindefreizeit konnten wir das doch gut erkennen. Da haben wir einen Lehrer, der vervielfältigt sein Wissen. Und so wird nun aus seinem Wissen, nennen wir es einfach mal Geheimwissen, ein Wissen, das nun viele wissen. Menschen nehmen daran teil und erkennen Gott, und ihre Erkenntnis Gottes wird vergrößert. Was wäre denn, wenn der Lehrer all sein Wissen für sich behalten würde? Aber auch die kleinen Dienste, die spielen eine große Rolle. Der Küchendienst sättigt viele Mägen. Was wäre denn, wenn alles aufgefuttert wäre, chaotisch verteilt an den, der zuerst kommt? Wer Hunger hat, kriegt was, den Rest vernachlässigt man, kümmert sich kalt nur um das Essen, lässt es anbrennen oder was auch immer. Und selbst in einem Fußballspiel, das ja in der Regel als Freizeit gilt, selbst einmal dort an der richtigen Stelle nachgegeben zu haben, stärkt den Gemeinschaftssinn der Mannschaft viel mehr. Man wundert sich manchmal, dass gerade in Gemeinden Kinder, Jugendliche, die eigentlich doch immer gewinnen wollen, beginnen, höhere Prioritäten zu setzen und auch einmal nachzugeben. Da gibt es noch eine ganz wichtige Gabe. Auch die müssen wir anbringen und gerade auf einer Gemeindefreizeit. Das ist die Gabe, anderen zu verzeihen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Die Liste der Fehler, gerade wenn man eng zusammen ist, sie ist doch lang. Auch das hat einen Segen, und zwar einen Segen auf den ganzen Leib. Liebe Gemeinde, alle Teilnehmer der Freizeit, Ich möchte euch wirklich noch einmal dafür loben, dass auf der Gemeindefreizeit so viel getan wurde, dass wirklich in den himmlischen Regionen gesehen wird und was zur Ehre Gottes gesehen wurde und auch wahrgenommen wird. Irgendwann werden wir diese Wesen, die jetzt in den himmlischen Regionen sind, einmal sehen. Wir werden mit ihnen zusammen sein. Und was wird dann bleiben? Das Einzige, was dann dort bleiben wird und über was wir reden können, das ist das, was zur Ehre Gottes geschah. Der Rest wird verbrannt sein. Weg, ohne Wirkung. Wenn immer wir unsere Gaben für uns eingesetzt haben, ist verbrannt, dahingeflossen. Haben wir es für andere eingesetzt, so ist es aufbewahrt in unseren Seelen. Genauso können wir uns auch vorstellen, genauso wird gejubelt, wenn ein Sünder seine Sünde erkennt, und es wird gefeiert, wenn er bekennt, wer Christus ist. Wenn er beginnt, Christi Blut für sich höher zu achten als das Blut, das in seinen Adern fließt, das ihm Lebenskraft gibt. Wenn solch ein Geist die Gemeinde treibt, dann ist Christi Blut auf dem Haupt des Schwächsten höher als die stärkste Manneskraft. Mit dem besten Blut in den stärksten von Muskeln getriebenen Armen. Selbst Simson hat nicht die Kraft eines Atoms im Vergleich zu der Kraft, mit der Christus seine Gemeinde erwählt und formt. Als noch nichts erschaffen war, da hat er euch ersehen. Und als die Welt geschaffen war, da hat er euch zu einem Leib geformt. Das ist ein Körper. Greifen wir einmal die drei Begriffe dieses Textes auf. Ein Körper der Demut, der Sanftmut und der Langmut. Und noch viele andere Dinge auch. Und dieser Körper hat viele Gaben. Nun, manche Menschen beziehen alles im Leben, was sie machen, auf den Himmel. Alles, was sie tun, denken, was auf sie zukommt, beziehen sie in irgendeiner Weise auf den Himmel. Man hat fast das Gefühl, sie leben schon gar nicht mehr hier. Sie sind irgendwo nur noch auf den Himmel ausgerichtet. Andere wiederum kämpfen so heftig für ihr Leben hier auf Erden, dass man denkt, sie haben gar keinen Himmel vor Augen. Aber im Endeffekt müssen wir an beides denken. Das, was auf Erden geschieht und das, was im Himmel auf uns wartet. Manch einer hat hier auf Erden Leid und leidet vielleicht doppelt, weil er die Freude der anderen kaum ertragen kann. War es nicht auch David, der ständig von seinen Feinden bedrückt wurde? Und wurden nicht auch seine Freunde zu Feinden? Und ist es nicht Jesus selbst auch einmal so ergangen, als er zu Petrus sagen musste, weiche von mir, Satan? Wenn Freunde unerträglich werden, dann wird es doppelt hart. Aber gebt dem Diesseits eine Chance, auf dass unsere Geschwister sich gegenseitig helfen können. Rennt nicht in die Einsamkeit der Sorgen. Gebt dem Leib Christi, der seine Gemeinde ist, eine Chance für eure Sorgen. Nur so werden die Mächte im Himmel merken, wie groß Gott ist. Unser Glaubensleben ist sicher kein Holiday Camp. Es ist kein Urlaub. Es ist keine Erholung. Lasst deshalb auch die anderen an eurem Leid teilhaben. Und ihr Starken, seid bereit für die Schwachen. Gerade wenn wir an die Freuden der Gemeinsamkeit denken, vergessen wir nicht, schon mal einen ruhigen Moment einzulegen und uns Gedanken zu machen über die Schwachen, wie wir ihnen helfen können und unsere Gaben bei ihnen einsetzen sollen. Ich meine damit wirklich alle. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie manchmal das Lachen oder der Trost eines Fünfjährigen einen 80-Jährigen erfreuen kann, wie ein 10-Jähriger mit seinen kleinen Erkenntnissen die Älteren stärken kann, wie jemand, der denkt, er hätte noch so wenig Gaben, mit dem wenigen, was er hat, ganz Großes bewirken kann. Nicht umsonst heißt es ja auch im Jakobusbrief, dass der Kranke die Ältesten rufen soll, wenn er krank ist. Zwei Dinge sind dabei wichtig. Einmal ist es so, dass der Kranke rufen soll. Wir haben manchmal in den Gemeinden ja die Ansicht, dass alle Leute ständig alles bei den anderen entdecken müssen. Dann entwickeln sich daraus so Verhaltensweisen, dass man schnell Leute gezielt ausfragt, ob da nicht irgendwas ist, um was man sich doch kümmern könnte. In durchaus guter Absicht. Aber manchmal ist das Fragen schon ziemlich lästig für denjenigen, der Probleme hat. Im Grunde soll der Kranke rufen. Und ich mag jeden einfach auch auffordern, wenn ihr seht, dass ihr Not habt, dann ruft die Ältesten, die anderen in der Gemeinde, lasst andere teilhaben. Da muss man sich ja nicht öffentlich hinstellen und dies von der Kanzel tun. Es kann ja im Kleinen passieren. Schlimmste wäre aber, in die Einsamkeit und in das Jammern zu versinken. Erwartet doch die Hilfe von seiner Gemeinde. Und gerade mit der Gewissheit und mit dem Zuspruch, dass in der Gemeinde die rechten Gaben vorhanden sind, dass sie Gott bereits dort hingestellt hat. Gerade mit diesem Vertrauen erwartet doch eure Hilfe von Gott. Und andersrum, wenn ihr euch freut und wenn es euch gut geht, ja dann teilt die Freude mit anderen. Teilt die Freude mit anderen, indem ihr sanft und demütig seid. Gebt nicht an wie die Scheunendrescher und betont alle eure tolle Art, sondern seid demütig. Wisst ihr, warum Frauen oft auf Blender und Fremdgeher reinfallen, wenn sie sich einen Mann suchen, gerade weil sie auf diesen Angeberton und die äußere Hülle so viel achten? Manchmal sind es die Männer, die von einem vollen Bauch mehr geführt werden als von allen anderen Dingen. Seinen Moment lieben und die Schwachen und Zurückhaltenden übersehen. Lasst uns doch eine Art entwickeln, mit der wir fein und genau und demütig andere anschauen und dort mit Respekt auch erkennen, was den anderen nötigt. Aber vor allem, das Wichtigste an allem hierbei ist, nehmt doch eure Gaben und setzt sie ein für andere. Selbst wenn du krank bist, dann kann dein Gebet immer noch Berge bewegen. Du magst geknickt sein, dann lass dich aufrichten. Wenn du ein Problem oder eine Sehnsucht hast, dann suche den Rat in der Gemeinde. Dort sind die Gaben Gottes und seine Ehre. Alles hat seine Grenzen. Also ich verkaufe hier sicher kein Allheilmittel. Es ist auch kein Patentrezept, das auf alles funktioniert. Aber ich verkaufe echten Trost durch echte Gaben. Der Außenputz mag manchmal bröckelig aussehen, auch im Hause Gottes. Aber innen drin, da werden die Pfeiler des Tempels aufgerichtet von Gott. Da ist der beste Ort auf Erden. Da ist wahrer Frieden. Nach dieser Einleitung wollen wir jetzt noch einmal in den Text zurückkommen. Und wir schauen einmal auf dieses Wort, das Paulus hier in dieser Passage zitiert hat. Wir haben ja in der Schriftlesung heute Psalm 68 gelesen. Aus diesem Psalm 68 zitiert Paulus in unserer Passage ein Wort. Und zwar ist es der Vers 19. Und wer mag, darf gerne mit mir zu diesem Psalm 68 zurückblättern. Wir werden einen kleinen Moment an dieser Stelle verweilen. Wichtig ist dort diese Passage ab Vers 17 bis Vers 20 im Grunde. Paulus zitiert aber hier den Vers 19. Dort heißt es, du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangene mitgeführt, du hast Gaben empfangen unter den Menschen, auch den Widerspenstigen, auf dass der Herr Gott bleiben soll. Dann lesen wir noch einmal den Vers 20 dazu. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last, der Gott unseres Heils. Ganz wichtig, diese letzten Worte, der Gott unseres Heils. Nun, diesen Vers zitiert Paulus hier in Epheser 4 und er legt dazu noch all sein Wissen um Christus in dieses Zitat hinein. Aber zuerst beginnen wir einmal mit der Aussage aus dem Psalm 68 und dann wollen wir zurückkommen, wie Paulus diese Aussage hier im Neuen Testament verwendet. Und wenn wir in den Psalm 68 schauen, dann müssen wir uns eins vor Augen halten. David hat hier seinen Erlöser vor Augen. Er redet nicht von Gott in irgendeiner allgemeinen Art und Weise. Es ist eine Eigenschaft Gottes. Es ist ein Name Gottes, der ihm wie vor dem geistigen Auge steht. Und das ist der Erlösergott. Das ist der Gott unseres und auch Davids Heil. Also vor ihm, vor David, steht ein Heiland, Gott selbst. Und von diesem Gott redet er und sagt zu ihm oder berichtet uns von ihm, du bist zur Höhe emporgestiegen. Das ist ja eine wunderschöne Aussage, dass David hier so klar und so deutlich den Gott des Heils, den Gott der Erlösung vor seinen Augen hat. Und wir haben heute aus diesem Psalm gesungen. Und ich stelle mir immer vor, was in Israel vorging, wenn man zusammen war und diesen Psalm sang. Diesen Psalm von Heil und Erlösung. Wie herrlich muss diese Gewissheit gewesen sein, dass unsere Last von einem anderen getragen wird. Wie fest war David hier an seinen Erlöser geklammert. Vielleicht haben wir ja im Laufe der Zeit uns an diesen Gedanken schon etwas zu viel gewöhnt und vielleicht seinen Wert vergessen. Haben wir eigentlich noch dieses Verlangen, diese Sehnsucht bei unserem Erlöser zu sein? Haben wir noch dieses Verlangen, wenn wir von unserem Erlöser singen? Oder haben wir diesen Erlöser einfach in unser Sortiment von den angenehmen Dingen des Lebens eingereiht? Sind die Formulierungen über diesen Erlöser schon alltagsgut für uns? Können wir schon so toll formulieren, dass sowieso keiner mehr merkt, was in unserem Herzen vorgeht? Oder ist es noch frisch? Regt es uns auf oder bewegt es uns, wenn wir an unseren Erlöser denken? Müssen wir manchmal vielleicht einfach still sein? Nur ehrfürchtig unser Haupt verneigen? Da müssen wir manchmal uns einfach freuen, weil es so groß ist, weil es so unendlich groß ist, dass wir einen Erlöser haben. Oder hat vielleicht mancher den Erlöser längst abgeschrieben? Bringt er doch eh nichts für unser Leben. Wir haben doch alles. Was wollen wir mit einem Erlöser? An den falschen Stellen hilft er uns und da, wo es wichtig ist, da lässt er uns zu lange warten oder umgekehrt. Ist er nicht ungerecht, dieser Gott? Hat er uns nicht schon lange aufgegeben? Es passiert doch so viel Ungerechtigkeit. Haben wir den Erlöser einfach abgeschrieben, abgelegt? Vielleicht sind wir innerlich schon zornig auf diesen Erlöser, der so viel Druck verbreitet, der vor uns steht eher wie eine Drohung. Ich möchte keine Antworten auf diese Fragen geben. Jeder wird für sich antworten können. Ich hoffe und bete, dass uns dieses Wort vom Erlöser so bewegt, wie es David bewegt hat. Dass wir so daran festklammern können, wie er daran festgeklammert hat. Denken wir doch immer daran, dass bevor uns Jesus aus unserem Sumpf unseres Lebens gezogen hat, da waren wir doch im Grunde recht komische Kauze. Wir haben angegeben, wir haben geprahlt oder wir waren vielleicht gar so verzagt wie ein Mauerblümchen, so nicht einmal getraut, das eine oder andere zu sagen. Keiner war doch perfekt. Haben wir nicht eine Art entwickelt gehabt, wie wir uns bei den Menschen Lob einsammeln konnten? Wie wir einfach das gemacht haben, was sie erwartet haben und dann war alles okay. Dann gab es doch unser Lob, das hat uns doch aufgebaut. Das hat uns doch gehalten in unserem Leben. Aber bei Gott, da kann es uns schon zur Last werden, dass wir eben gar nicht mehr mit unseren guten Taten prahlen können. Gott braucht sie auch nicht. Unsere guten Taten brauchen wir. Aber er selbst ist nicht abhängig von unseren guten Taten. Unseren guten Taten, die wir so gut finden, fehlt nichts anderes als die Herrlichkeit Gottes. Sie mögen gut sein in den Augen anderer, aber diese Herrlichkeit, die wir von Gott kennen, die hat doch einzig und allein Jesus. Deshalb hat Gott auch ihn nur und zuerst als den geliebten Sohn bezeichnet. Und sein Volk, wie hat er es bezeichnet? Israel, das nebendran war, als halsstarrig, davongeirrt. Und erst durch diesen geliebten Sohn, da werden wir doch vor Gott angenehm gemacht. So wie der liebliche Duft einer leckeren Mahlzeit nach einem langen und harten Tag. So angenehm sind wir auch für Gott gemacht worden. Durch Jesus. In ihm gefallen wir Gott. Und in ihm sind wir Gott angenehm. David war ein Mann, der in seinem Leben sicher viele Tage erlebte, ohne diese leckere Mahlzeit. Auf der Flucht lernte er kennen, wie es ist, von der Hand in den Mund zu leben. Und wie lieblich war doch der Geruch einer vorbereiteten Mahlzeit. Und wie lieblich war diesem David der Geruch dessen, der seine Last von Davids Schultern auf seine eigenen Schultern lud. Er sah, wenn wir im Psalm 68 den Vers 18 anschauen, den Erlöser vom Sinai kommen, von dem Berg Gottes. Von dort kam Gott auf die Erde und dann, erschrecken wir vielleicht, hören wir eine Formulierung, er hat Gefangene genommen, die er als Gaben bezeichnet. Als Mose seinen Segen für Israel sprach, da redete er auch von dem Gott, der vom Berg Sinai kam. Mose hatte dort auf dem Berg Sinai Gott als den Heiligen kennengelernt und dort auf dem Heiligen Berg von ihm das Gesetz empfangen. Und uns wird schnell klar, dass David, wenn er hier Gott vom Berg Sinai kommen sieht, an den Bundesgott denkt, als an den Gott, der sein Gesetz gegeben hat. Das ist der Gott, der nun kommt, jetzt allerdings als Erlöser. Er sagt nicht, dass er dann einen Werbefeldzug auf der Erde veranstaltete, sondern dass er Gefangene macht. Erst einmal hört sich das vielleicht für uns komisch an. Aber es ist doch klar, dass er der adamitischen Natur, also dem Sündersein, die Menschen entraubte. Sie mit Gewalt in seine Reihen stellen musste. Mit unserer Erziehung, wenn man geprägt ist, dass alle Menschen frei sein müssen, dann hört sich das komisch an. Aber wir wissen ja, dass keiner freiwillig zu Gott kommen würde. Wie sollten dann Menschen gerettet werden? Wie sollte dann der Erlöser erlösen? So ist es doch besser, wenn er auf die Erde kommt und wenn er raubt. Gott muss unseren alten Willen eliminieren. Die Art und Weise, wie Jesus auf der Erde wirkt und wie dieses Gefangennehmen passiert, das ist doch ein sehr gutes Beispiel dafür, warum Menschen immer wieder die Gnade Gottes unwiderstehlich nannten. Man kann einfach nicht Nein sagen, wenn man geraubt wird. Man kann nicht einfach weglaufen, wenn man als Geisel festgehalten wird. Deshalb hat sich der Begriff der unwiderstehlichen Gnade in den reformierten Kreisen so verankert. Jesus betrachtet allerdings jeden einzelnen dieser Geraubten von uns als Gaben, als Geschenke vom Vater. Wenn wir die Beschreibung von Jesu Wirken als Raubzug zu Kraft finden, dann habe ich noch etwas ganz Wichtiges hinzuzufügen. Wir sind nicht blind geraubte Beute, sondern sorgsam ausgewählt. Und wir werden als wertvolles Geschenk angesehen. So wertvoll, dass jemand sein Leben für uns geben würde und es auch tat. Diese Liebesgeschenke Gottes, das sind die Gabe des Vaters an den Sohn. Wir, die Geraubten, wir sind die Gabe des Vaters an den Sohn. Und wir sind für Gott als Geschenk unendlich wertvoll. Er liebte uns so sehr, dass er uns nicht aufgibt, sondern uns als Geschenk wert erachtet und bis auf den letzten Tag bewahrt. Nun, jetzt schauen wir einmal, wie Paulus auf diesen Psalm 68 schaut. Es gibt nämlich einen kleinen Unterschied, wie er diesen Vers hier zitiert. Am besten ist, wenn ihr jetzt wieder auf Epheser 4 zurückblättert und dort vielleicht diesen Vers noch einmal lest. Vers 8 in Epheser 4. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt von der Erde und den Menschen Gaben gegeben. Erstens, für Paulus an dieser Stelle ist völlig klar, dass sich Psalm 68 auf Jesus bezieht. Deshalb zitiert er diesen Vers. Er kannte diese Stelle und er legte sie sehr intelligent aus, als er sie zitiert. Bitte erinnert euch, dass in Psalm 68 gesagt wurde, dass Jesus Gefangene nahm und Geschenke bekam, nämlich seine Gemeinde, also alle Glaubenden aller Zeiten. Jetzt offenbart uns Paulus noch etwas dazu. Als Jesus aus dem Himmel auf die Welt kam und Gefangene gemacht hat, da hat er auch Geschenke verteilt. Paulus argumentiert hier sehr genau. Er schließt einen schönen Bogen um Himmel und Erde. Jesus war im Himmel und er erniedrigte sich, auf die Erde zu kommen. Und von dort ist er hinaufgestiegen in den Himmel, um seine Herrschaft anzutreten. Übrigens sagt Paulus, dass Jesus dies tat, damit er alles erfülle. Aber bleiben wir erst bei dem Gedanken von Paulus. In Davids Aussagen bekam Jesus die Kirche als Geschenk. Paulus verrät uns, dass Jesus aber dazu auch noch Geschenke, da sagen wir besser Gaben, an die Gemeinde verteilt hat. Die Kirche bekam er als Gabe vom Vater, aber er selbst gab Gaben an die Gemeinde. Durch diese Gaben erhält er sie am Leben. Solange die Kirche auf Erden zurückbleibt, ist sie eine Kirche der Begabten. Noch einmal ganz kurz zurück zu dem Gedanken, was er eigentlich erfüllt hat, als er auf die Erde kam. Christoph Rentschler hat einmal vor einiger Zeit in einer Predigt eine Liste, oder er hat einer Predigt einer Liste beigefügt, in der er Verheißungen aufgeführt hat, um unseren Glauben zu stärken. Es war eine sehr schöne Arbeit, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Ich möchte euch heute einmal dazu aufrufen, vielleicht einmal für euch selbst eine Liste zu erstellen, in der ihr die Erfüllungen, die in Jesus liegen, einmal sammelt. Ich hätte diese Liste auch erstellen können. Es wäre eine sehr lange Liste geworden zum einen. Aber zum anderen glaube ich, dass es eine sehr gute Disziplin ist und dass sie hervorragend geeignet ist zum Bibelstudium. Ich habe, als ich anfing in der Bibel zu studieren, mich einmal von einem Buch anleiten lassen, in der stand, wenn du die Bibel liest, dann notiere dir 3 Punkte. Erstens, was du heute über Gott oder dich selbst erfahren hast. Zweitens, welche Verheißungen du heute gelernt hast. Und drittens, welche Erfüllungen des Wortes Gottes du heute erkennen konntest. Wie weise diese Fragen sind, habe ich erst viele Jahre später entdeckt. Heute bin ich begeistert, dass dieses Formular mich genau auf die wichtigen Punkte im Glaubensleben hingelenkt hat. Auf die Erkenntnis Gottes, auf die Erkenntnis von uns selbst, auf die Verheißungen und eben auch auf die Erfüllungen. Ich glaube, dass jeder Mensch unweigerlich von Gott berührt werden muss, um diese Punkte zu verstehen. Ohne Erleuchtung durch den Heiligen Geist können wir nur einen Kopfglauben, einen Mathematikglauben entwickeln oder in Schwärmerei verfallen. Mit dem Heiligen Geist entdecken wir die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis von uns selbst, die Erfüllung in Christus und seine Verheißungen. Und wir genießen es wie ein Balsam. Die Verheißungen Gottes sind für uns ein Balsam, das uns von vielen Wunden heilt. Und manchmal, muss ich ehrlich gestehen, habe ich beim Lesen der Bibel viele Teile, auch auf diese Punkte bezogen, nicht verstanden. Dann habe ich andere Dinge aufgeschrieben, die ich verstanden habe und war dennoch gesegnet. Und Paulus, der hatte den Segen des Wortes Gottes auch erfahren. Sein Herz und sein Verstand waren von Christus gefangen genommen. So sagt er es uns, und es ist ihm sehr wertvoll, wenn er von Jesus redet. So berichtet er uns, wie Jesus aus dem Himmel herabkam, der Erde weilte, seine Gemeinde sammelte und wieder in den Himmel aufstieg. In einer Kürze, wie wir sie vielleicht selten vorfinden. An dieser Stelle im Neuen Testament haben wir keine hundertprozentige Auflösung aller Fragen, wie sich das mit Jesus verhielt. Aber wir erfahren eins, das hier vorausgesetzt wird und uns doch sehr erstaunen kann. Nämlich das Wissen bei Paulus, dass Jesus gleichzeitig Gott und Mensch war. Er sieht ihn als den Gott, der zuvor im Himmel war, der dann auf die Erde kam, Mensch war und dann wieder in den Himmel aufstieg, indem er erhöht wurde. Wie gesagt, diese Frage wird uns nicht 100% aufgeschlüsselt. Aber wir sehen, dass Paulus davon ausgeht, dass Jesus gleichzeitig Gott und Mensch war. Und übrigens, dass sich das so verhält, das belegt Paulus ja nun hier mit einem Psalmwort. Wir könnten ja vermuten, dass er hier sehr schlau argumentiert im Zusammenhang des Neuen Testaments. Nein, er nimmt ein Psalmwort. Es lässt tief blicken, in den Reichtum der Heiligen Schrift und vor allem in den Reichtum des Alten Testaments, dass wir dort entdecken können, sein unendlicher Schatz. Nun, Paulus hat uns auch mit diesen Worten die Ewigkeit unseres Herrn vor Augen gestellt. Er hat seine göttliche und seine menschliche Natur im Grunde in einem Schnelldurchlauf erklärt, von der Schöpfung, von seinem Leben im Himmel, über Weihnachten, über die Passion und seine Himmelfahrt. In relativ wenigen Worten. All diese Punkte haben wir im Grunde hier abgehandelt. Als ich die Predigt vorbereitet habe, wie komprimiert sich das an dieser Stelle darstellt, habe ich daran gedacht, was man früher in der DDR unterrichtet hat. Wie man einen Brief schreibt. Es gab die Regel Nummer 1. 3 Worte, fasse dich kurz. Es wurde in der Schule gelehrt und wir vermuten, dass Paulus ein guter Schüler gewesen wäre. Er hat in 3 Versen, Weihnachten, Passion, Himmelfahrt, die Verbindung von Altem und Neuen Testament und die Gaben der Gemeinde abgehandelt. Das war kurz. Vielleicht hätte sein Brief sogar die Augen der Lehrer oder der Aufseher unbeschadet passiert. Besonders hat er uns hier seine Macht im Himmel und seine Gaben für die Gemeinde erwähnt. Das ist sogar noch mehr Inhalt in diesen wenigen Worten. Vor allem möchte ich auf einen Aspekt noch einmal eingehen. Vielleicht fragt der ein oder andere, ja, wo steckt denn nun die Passion in diesen Worten? Von der Kreuzigung hat er doch gar nicht geredet. Doch hat er wohl. Denn er sagt in Vers 9, alles ist geschehen, damit er, damit Christus alles erfülle. Erinnert uns das nicht an die Worte, die Jesus am Kreuz sagte, so wie wir es auch in den Predigten über Johannes 19, Vers 30 gehört haben? Jesus sagt, es ist vollbracht. Genau den gleichen Klang haben wir doch auch. Es ist erfüllt. Jesus hat erfüllt. Er hat alles erfüllt. Noch warten wir auf seine Wiederkunft. Aber wir sind gut bewaffnet und mit guten Gaben ausgerüstet. Über die Waffen wird Paulus später in diesem Brief auch noch reden. Er hat uns Gaben gegeben, damit die Reise, die wir hier auf Erden verbringen, die ja im Grunde eine Pilgerreise in einem fremden Land ist, damit uns diese Reise gut gelingt. Damit wir diesen Leib, der da gemeinsam reist, auch auferbauen, festigen, stärken und wie es hier heißt, sogar zum Funktionieren bringen, weil eben die Gelenke ineinander wirken. Welche Gaben Paulus uns gegeben hat, Christus uns gegeben hat, das können wir in einer der nächsten Predigten besprechen. Lasst uns für heute festhalten, dass Jesus derselbe ist, alle Zeiten, in der Zeit im Himmel bei seinem Vater, in der Zeit der Erniedrigung auf der Erde, bei seiner Himmelfahrt und auch jetzt, wenn er im Himmel regiert. David wusste es, Paulus wusste es und wir wissen es auch. Und wir wollen es auch behalten und verwahren wie einen wertvollen Schatz. Amen.